ARD.
Herzlich willkommen zur Sendung, liebe Leute. Wenn Sie sich Ihre Kinder und Enkel anschauen oder möglicherweise auch Ihr eigenes Medienverhalten reflektieren, sehen Sie dann auch heute viele Menschen, die sich permanent selbst bespiegeln. Kaum ist man am Strand, ist man auch schon wieder woanders, nämlich im Netz. Schnell das sogenannte Selfie per Instagram. Oh, schon 25 Likes. Oder per WhatsApp an die Daheimgebliebenen. Das hat schon was von Narziss, der sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt auf der Wasser- oder Bildschirmoberfläche. Wenn auch zum Glück die Diagnose Narzissmus nur auf ganz wenige Menschen wirklich zutrifft. Ein bisschen Selbstverliebtheit steckt aber wohl in den meisten von uns. Wenn Sie aber unter den eigenen narzisstischen Mustern oder denen anderer leiden, dann sollten und können Sie was tun, meint unser heutiger Gast. Er sieht Narzissmus nämlich in vielen Fällen als Ursache von Selbstsabotage, die uns dabei im Weg steht, uns so zu entwickeln, wie wir das eigentlich wollen. Und er berichtet nicht nur aus der Perspektive des Psychiaters, sondern auch aus der eines Mannes, der sagt, ich bin selbst ein Narzisst. Herzlich willkommen, Dr. Pablo Hagemeyer in Saarbrücken. Hallo.
Ja, hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Im Buch spürt Pablo Hagemeyer nach, was es mit der komplexen und vielfältigen Selbstsabotage so auf sich hat, wenn sie vor dem Hintergrund narzisstischer Motive manifest wird, was die Wissenschaft dazu weiß, wie man das nutzen kann und wenn wir darunter leiden, was man dagegen sinnvoll tun kann. Und natürlich werden wir uns auch etwas allgemeiner über Narzissmus unterhalten, in der Gesellschaft, im Showbusiness, in der Kultur, im beruflichen Kontext, und die Medien werden sicher auch eine Rolle spielen. Herr Hagemeyer, Sie bezeichnen sich selbst als Narzissten. Ich habe es eben schon gesagt. Welche Knöpfe hätte ich jetzt eben in der Ansage und Vorstellung drücken müssen, um das optimale Potenzial des Narzissten anzusprechen?
Ja, danke. Ja, naja, ich glaube, ich bin etwas sensibel auf Kritik. Also wenn die Kritik, wir haben es im Vorgespräch ja schon angedeutet gehabt, dass ich mag es eigentlich nicht, selber Fehler zu machen. Also ich bin da so perfektionistisch, merkt man vielleicht gar nicht, aber ich bin schon sehr sensibel, wenn mir was passiert, also wenn ich was falsch mache. Und das will ich eigentlich gar nicht. Also ich halte mich dann eher zurück. Und das hätten Sie vielleicht ansprechen können. Also weiß ich nicht, wenn Sie, ich bin jetzt nicht Sie, aber was hätten Sie tun können? Sie hätten vielleicht sagen können, schade, dass Sie heute so knapp gekommen sind oder so spät, bin ich ja nicht.
Aber also überhaupt so. Nicht stimmt, ja. Also ich sollte Sie heute nicht auf Ihre Fehler ansprechen.
Genau.
Die Frage ist aber ja, wird diese Sendung besonders gut oder besonders schlecht, wenn der Narzisst Ihnen besonders zum Vorschein kommt?
Also die wird dann eher schlecht, glaube ich. Also weil der Narzisst, wenn er wirklich kruderweise, also in der Rohfassung zum Vorschein kommt, dann geht es ja nur um ihn, nicht? Dann ist das Interesse nur bei einem selbst. Und das Interesse am anderen überhaupt nicht. Und das ist der sozusagen das stereotype Bild des Narzisst, der sich selbst am meisten liebt. Und auch das stimmt ja nicht. Also wir wissen ja aus Forschung, dass narzisstische Menschen mit sich sehr unglücklich sind.
Sie sagen über sich selbst, Sie sind ein netter Narzisst. Sie betonen ja, das nett.
Das war so eine Notlösung. Also das war ein Kompromiss. Es gibt ihn tatsächlich, den netten Narzissten in der Kategorie, kommt eher aus dem amerikanischen Sprachgebrauch. Aber Narzisst an sich hat ja einen schlechten Ruf, narzisstisch zu sein. Und eine Kollegin von mir, wir hatten gerade irgendwie wieder ein paar Persönlichkeitsstörungen auf Station, auch narzisstische, und die meinte dann, Mensch, guck mal, da ist ja schon wieder einer. Und dann sage ich, ja, da ist auch wieder einer. Und so, wir haben uns da so ein bisschen drüber ausgelassen, über die narzisstischen. Und dann meinte sie, du bist ja auch einer, also zu mir. Und das hat mich dann doch beschämt und getroffen, weil ich ja, ne, jeder denkt ja von sich, man ist ja nicht so ein schlimmer Finger oder Vogel. Und dann hat sie aber gleich korrigiert, weil sie meine Reaktion merkte, ein Netter. Und damit komme ich klar.
Ihr Beispiel zeigt aber auch, man muss vorsichtig sein mit dem Begriff Narzissmus. Bei Ihnen ist es ein Fall, Sie kommen gut damit zurecht.
Genau.
Es behindert Sie nicht im Alltag. Es gibt aber auch Fälle von pathologischem Narzissmus, wo Menschen wirklich auch leiden und Leidensdruck
haben. Genau. Also der Leidensdruck ist ja ein Ausdruck von Krankheit, den wir bei Persönlichkeitsstörungen auch nicht so oft haben. Also es gibt Persönlichkeitsstörungen, die sich selber gar nicht so im Blick haben, und die narzisstische ist eine davon. Die sieht eher den Fehler und die Schwierigkeit in der Interaktion mit anderen. Also die anderen sind schuld, nicht ich selbst. Und man muss diesen Menschen, die trotzdem eine negative Affektivität haben, eine schlechte Stimmung haben, kritikempfindlich sind, die enttäuscht, frustriert sind, dass ihre Ansprüche und Erwartungen und ihr Denken an Status und Sonderbehandlung und so weiter, dass es alles nicht funktioniert, dass es an den anderen liegt. Und die erkennen es nicht, dass es an ihnen selbst liegt, dass sie diesen Anspruch haben. Und dann muss man sie sozusagen, wenn sie denn dann leiden, in der Depression oder in der Angststörung und eher so einen vulnerablen Moment haben, so einen verletzlichen Moment, dann kann man sie abholen und erreichen. Im Alltags allerlei und im normalen Abwickeln der alltäglichen Dinge, da werden wir ja noch darauf zu sprechen kommen, im Beruf beispielsweise oder im Showbusiness oder wo auch immer, da funktioniert ja diese Fassade oder dieses äußere Größenselbst. Das ist ja, funktioniert ja perfekt sogar. Mhm. Und deswegen leiden die nicht daran. Die leiden nur daran, wenn ihnen das Ding quasi zusammenbricht.
Ich habe Ihnen eben genau zugehört und Sie haben gesagt, ein Stereotyp ist es, dass man denkt, der Narzisst liebt sich selbst.
Ja.
Ist es also eine große Illusion zu sagen, Narzissten lieben sich immer selbst? Also das stimmt überhaupt
das
nicht.
Das ist eigentlich eine Spiegelung. Also da ist der Mythos des Narzisst, finde ich, eine großartige, also narzisstisch großartige Geschichte, weil Narzisst verliebt sich ja nicht bewusst in sich, sondern er sieht ein Spiegelbild und er weiß nicht mal, dass es ein Spiegelbild ist. Also er hat eine mehrfache Selbsttäuschung. Er sieht nur einen hübschen Jüngling und er verliebt sich in das Ideal. Das ist ganz wichtig. Das heißt, die subjektive Perspektive fokussiert auf ein Objekt, was aber nur ein Ideal repräsentiert, was man selber unbewusst ist. Und das Verfolgen dieses unbewussten Ideals oder bewusst führt dazu, dass man sich distanziert von sich selbst, eigentlich von sich selbst auch und von dem normalen Mittelmaß der Menschen, der anderen. Und deshalb ist es eigentlich kein liebender Prozess und Vorgang, sondern es ist eigentlich nur ein Macht- und Kontroll- und besitzergreifender Prozess.
Ich kann dieses Ideal nie erreichen. Vielleicht spüre ich das auch.
Mhm.
Führt das auch zu mangelndem Selbstwertgefühl dann in Wirklichkeit?
Genau, weil wenn wir das Selbstwertgefühl, das sehr wichtig. Selbstwert ist eigentlich eine physikalische Größe. Das ist, jeder hat ist gleich selbst gleichen Wert als Mensch. Aber das Gefühl darüber, also unsere emotionale, wenn man so will, Interpretation, wie viel wert bin ich eigentlich, die hängt davon ab, wie wir es selber einordnen. Und wenn wir eine Selbstorganisationsstörung haben, also eine Selbstbewertungsstörung haben, was ja der Narzissmus auch ist, verhängen wir und koppeln wir verschiedene Merkmale, äußerliche, sichtbare, in der Spiegelung beispielsweise, Merkmale an unser Selbstwertgefühl. Und wenn die alle toll sind, steigt unser Gefühl, wie im Fahrstuhl. Wenn die aber alle irgendwie schwierig sind und enttäuschend sind und nicht so toll, unerreichbar sind, dann sinkt unser Selbstwertgefühl. Und dann sind wir verzweifelt und ja, depressiv und so weiter.
0681 65 100 ist unsere Nummer, Telefon und WhatsApp. Wir hören eine erste Frage.
Ist Narzissmus möglicherweise durch die Erziehung schon vorbestimmt?
Narzissmus wird mitbestimmt durch Erziehung und Prägung, das wissen wir sehr gut. Die Entlastung an alle Eltern an dieser Stelle ist, dass die genetische Penetranz der Narzissmus-Merkmale größer ist. Also Antagonismus, diese temperamentabhängigen Verhaltensmerkmale, die wir Menschen vererben, ne? Also Neurotizismus, Antagonismus, also Antagonismus heißt, ich bin immer dagegen, Neurotizismus, ich bin sensibel, ängstlich, unsicher, selbstunsicher, Aggressivität, ja? In dieser Kombination kann das zu einer narzisstischen Verhaltensweise führen, die aber nur durch eine Prägung dann dahin führt. Also wir haben die Basis, die wird vererbt, das ist ein hoher Anteil. Und dann die Prägung durch Eltern kommt das Feintuning. Und da können wir entscheiden mit Empathie, beispielsweise prosoziales Verhalten, also kommunikative Strategien, kooperative Strategien werden gefördert. Ja, dann ist das natürlich erziehungsabhängig. Oder wir lernen, wir werden in einem Umfeld groß, wo Kommunikation, Gewalt, also Aggressivität, die in Gewalt mündet, Misshandlungen, Entwürdigungen und so weiter passieren. Oder wo eben äußere Dinge wichtig sind, Status, Gegenstände und so weiter, Autos, Besitz. Ja, und das zieht dann sozusagen dann diese Grundausstattung in eine bestimmte Richtung.
Aber ja. Es gibt ja zwei Haupthypothesen, was die Erziehung angeht, ja. Habe ich in der Vorbereitung gelesen. Die eine besagt, das Kind wurde eben dermaßen verwöhnt und gelobt, dass es kein realistisches Selbstbild hat. Und die andere sagt, wirklich schuld sind frühe Kränkungen
dann auch, ja, ne? Ja. Also die Enttäuschung des Kindes in der frühen Entwicklung, das ist ja auch mehr ein psychodynamischer Erklärungsansatz, der von der Sozialpsychologie nicht so sehr gestützt wird. Ja, das ist auch ganz spannend, je nachdem mit welcher Methode wir drauf gucken, haben wir auch andere Ergebnisse. Aber wenn man ein bisschen tiefer bohrt, berichten viele narzisstische Menschen, die versuchen, also über ihre Selbstwertaufwertung oder eben narzisstisches Verhaltensweisen, frühe Kränkungserfahrungen oder Enttäuschungen bis hin zu chronischen, traumatisch erlebten Dingen, zu korrigieren. Ja, aber was wir eher, was also die naturwissenschaftliche oder psychologische Forschung sagt, ist eher das andere, dass wenn wir zu viel gelobt werden für nichts und unser Großartigkeitsverhalten und Erleben erduldet oder ermöglicht wird, nicht begrenzt wird, dass das eher narzisstisches Verhalten fördert. Also Permissivität, Durchlässigkeit. Wenn wir also den frechen, selbstgerechten jungen Kerl alles gewähren lassen und es nicht begrenzen, um daraus einen sozialen, kompatibleren Menschen zu machen, dann wird dann eher das Narzisstische bleiben.
Zitat von Ihnen ist, Narzissten haben gelernt, dass es Liebe nicht gibt. Sie verwechseln Liebe mit Leistung.
Mit Leistung und mit Anerkennung, genau. Also das ist ja die bedingungslose Liebe idealerweise, die vom Mutterwesen, den anerkennenden Blick der Mutter, ja, ist genau das, was ein Kind braucht, um in sich einen gesunden Selbstwert zu entwickeln. Wird dies aber mit Deals verknüpft. Also ich liebe dich nur, wenn du gewisse Dinge tust, dich auf eine gewisse Art und Weise verhältst oder sogar gewisse Dinge denkst und fühlst. Also da ist die manipulative, intrusive, das Wirken der Eltern schon auch sehr, sehr entscheidend. Dann werde ich dich lieben. Und das ist diese Verwechslung dann. Also ich liebe dann nicht, sondern ich bin auf einen Deal aus und ich möchte was bekommen oder was herstellen. Deshalb sind ja auch sehr leistungsorientiert, weil ich ja dann die Anerkennung bekomme und die verwechsel ich dann auch noch mit Liebe, unbewusst, und bekomme dann, und da wundern sich dann viele, im Privaten eine romantische Liebesbeziehung gar nicht hin, weil ich gar nicht weiß, wie das geht.
Schauen wir uns Narzissmus in der Gesellschaft an. Ich habe eingangs Social Media erwähnt, da denkt man natürlich dran, an diese Selfies, die gemacht werden. Ja. Sind diese Netzwerke tatsächlich besondere Förderer von Narzissmus oder machen sie lediglich etwas sichtbar, was sowieso da ist?
Ja, da bin ich, die Sozialpsychologie, also ich bin ja mehr so ein Einzelfallberichterstatter quasi aus meiner therapeutischen Perspektive, aber die soziale Komponente oder die wir in sozialen Medien haben, ist wohl so, dass es keine Verstärkung ist, sondern nur eine Sichtbarmachung. Ja, ich habe ja jüngst erfahren, dass es in Deutschland extrem die Sichtbarkeit des Themas Narzissmus zugenommen hat. Wohl in Amerika nicht so sehr. Also in den Medien wird das so mehr oder weniger gleichbleibend behandelt, aber in Deutschland hat es radikal, also dramatisch zugenommen in den letzten Jahren.
Können Sie das denn quantifizieren aus Ihrer Erfahrung mit Patienten? Also wie hoch der Anteil derer ist, die wirklich einen pathologischen Narzissmus zeigen?
Ja, also der pathologische Narzissmus müssen wir immer auch noch unterscheiden. Ist es eine Persönlichkeitsstörung, also ist es eine Diagnose, oder ist es nur eine Verhaltensweise, die sich mit zum Beispiel psychopathischen Verhaltensweisen auch mischt, der dann dieser pathologische Narzissmus wäre, der maligne, sagen wir auch manchmal. Der ist wohl, wenn wir nur die Persönlichkeitsstörung nehmen, begrenzt. Das ist wirklich wenig. 0,2 bis, da gibt es unterschiedliche Zahlen, bis 1%. Alles andere ist ja nicht diagnostiziert. Die kommen ja auch nicht, das ist so meine Erfahrung, die kommen ja auch nicht in das Fangnetz der Diagnosestellung. Warum auch? Die sind ja großartig. Mhm. Deshalb müssen die ja nicht kommen. Also ist die Dunkelziffer wahrscheinlich sehr viel höher.
Wenn die nicht kommen, kommen möglicherweise deren Partner
der oder Partner, Familien? Die Partnerin, oder? Der Partner kommt, die Familien kommen. es kommen Kollegen, Arbeitskollegen oder Untergebene, also Mitarbeiter. Allerhand. Ja, kommen da in die Praxis und beschweren sich.
Pablo Hagemeyer ist heute unser Gast. Sein Buch trägt den Titel Hör auf mit der Selbstsabotage. Unbewusste Narzissmusfallen erkennen und hinter sich lassen. 0681 65 ist unsere Nummer, WhatsApp und Telefon. Wir hören eine nächste Frage.
Wenn ein Mensch eine narzisstische Veranlagung hat, wie macht sich das bemerkbar und was kann ich dagegen tun? Liegt es an den Genen, denen man ja gerne alles in die Schuhe schiebt? Oder was sind die anderen möglichen Ursachen?
Ja, das spielt so ein bisschen mit rein in die eben gestellte Frage. Also die Gene sind sicherlich eine, ich sag mal, zwei Drittel. Ja, so. Die Ursache dafür, aber man vererbt nicht Narzissmus als Merkmal, sondern eben die Grundausstattung, wenn man so will. Ja, die Aggressivität, die antagonistische Neigung, die Neigung, nervöser, aggressiver, unruhiger zu reagieren. Die Feineinstellung passiert dann durch die familiäre Umgebung, durch den Kontext, auch später, das ist auch interessant, durch die Schule oder so. Die Peers, die sogenannten gleichaltrige Gruppe, die prägt dann und das ist der Mix. Ne? Aber grundsätzlich erkennen können Sie narzisstisches Verhalten an an Großartigkeitsdenken, Anspruchsdenken, Extraversion, also outgoing, nach außen gehend, der Grandiose, eher unsicher und zurückziehend ist dann der vulnerable Narzisst, Wutaffekte, Anerkennungssucht, ich zitiere mal, nenne mal so ein paar, dann haben sie das vielleicht, Empathiemangel oder Unfähigkeit, Empathie oder Unwillentlichkeit, Empathie zu nutzen, dann Arroganz, Unbescheidenheit, Sensationssucht gibt es auch, also das ist fast so ein bisschen psychopathisch so ein bisschen. Und auch eine Oberflächlichkeit, ja, sowas.
Wobei bei der Empathie finde ich sehr interessant, man hört ja immer wieder, dass Narzissten sehr gut darin sind, ihr Umfeld zu manipulieren.
Ja.
Dafür brauche ich doch eigentlich sehr, sehr viel
Richtig,
Empathie.
Richtig, sehr gut aufgepasst, oder? Sehr gut. Ja, aber das wäre auch eine stereotype Meinung, die bis vor wenigen Monaten noch umgekehrt war. Also das kommt immer wieder vor, dass man sagt, Narzissten haben keine Empathie. Was nicht stimmt. Sie haben eine und die nennt sich narzisstische Empathie oder Kontrastempathie. Die können empathisch sein, benutzen dann eher die sogenannte kognitive Empathie. Also die Fähigkeit, sich vorstellen zu können, wie es dem anderen geht. Und die narzisstische Empathie bedeutet auch, dass sie wahrnehmen können, wie es dem anderen geht. Vielleicht auch ein Stück weit fühlen. Das ist sicherlich möglich. Aber dann misstrauisch werden oder Manipulation sprechen sie an, genau das tun, was der andere erwartet und braucht. Und das tun sie so lange, bis der andere das tut, was der narzisstische Mensch selber will, also das strategische Ziel der Manipulation erreicht wird. Und dann wird die andere Person wieder fallen gelassen.
Also ein kognitiver Zugang zur Empathie, das Richtig. Ist sehr spannend. Ja. Claudia Schneebauer hat uns geschrieben an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen @sr.de. Lieber Herr Hagemeyer, sprechen wir hier möglicherweise über des Kaisers neue Kleider? Kann es sein, dass sich hier ein Begriff verselbstständigt und wir übersehen, dass ein gewisser Anteil von Narzissmus schlicht zu jedem von uns gehört? Abseits von sozialen Medien, schließlich gab es ein menschliches Überleben vor Steve Jobs und Co. mit leisem Schmunzeln, schreibt Claudia Schneebauer das. Danke, Frau Schneebauer.
Wie ist Ihre Reaktion? Ja, natürlich. Das ist, wir brauchen aber Begriffe, wenn wir uns an sehr spannende Autoren, Paul Watzlawick, der radikale Konstruktivismus. Wir brauchen Begriffe oder Adler, der Psychologe. Wir brauchen Begriffe, um uns die Realität darzustellen, abzubilden, um darüber kommunizieren zu können. Und die alten Kleider des Narzissten, ich meine, die Griechen haben den Narziss ja nur so genannt, Freud und davor auch noch ein Psychologe hat daraus die Störung gemacht. Im Grunde genommen geht es im großen Feld des Narzissmus um ein Interaktionsproblem, also um zwischenmenschliches, problematisches Verhalten, was nur tendenziell nur das Interesse auf ein Selbst ausrichtet und nicht auf den anderen. Und das ist auch, was Martin Buber, der Religionsphilosoph, ja sagt, dass wir ein Ich und ein Du brauchen, um zu funktionieren als Gesellschaft. Mhm. Und insofern, ja, wir können es auch anders nennen. Wir könnten es auch eine Ich-Du-Störung nennen.
Mhm. Die Hörerin hat ja noch was anderes angedeutet, oder was ich zwischen den Zeilen bei ihr lese. Ja. Teilen Sie denn diese Beobachtung, dass wir auch heute manchmal ein bisschen leichtfertig sagen, dieser oder jener Mensch ist ein Narzisst? Ich erinnere mich auch an viele Artikel über Donald Trump, wo einfach geschrieben wird, das ist ein Narzisst.
Ja, das habe ich überhört oder anders gehört, aber Sie haben völlig recht. Es ist natürlich eine leichtfertige und falsche Annahme und Diagnose, die wir dann mit Red Flags, das ist ja auch so ein Begriff, mit roten Flaggen, ich musste immer an Golf denken, bestecken.
Also Warnhinweise, ne?
Oder Warnhinweise, Dealbreaker, genau. Also wir haben eine Verabredung oder wir haben einen Hinweis, eine Markierung. Psychologen markieren immer gern typische Verhaltensweisen, kleine Leaks, kleine Sachen schlüpfen einem durch, wo man merkt, ah, da ist wieder eine Pathologie. Und nicht geschulte Menschen und überhaupt Menschen neigen dazu, Stereotyp zu denken, das ist auch nichts Besonderes, das machen Menschen. Also sie vereinfachen die Welt und sie vereinfachen die Einschätzung über die Welt und haben so ihr Realitätsmodell, auch in psychologischen Themen. Und das ist dann halt schnell ein Narzisst, so wie jemand, also das würde ich jetzt aber auch nicht überbewerten. Das ist so wie wenn jemand sagt, der hat blaue Augen oder der ist irgendwie schwierig als Mensch. Das sind menschliche Qualitäten.
Und dieser Trump,
zeigt
tatsächlich Züge eines Narzissten?
Ja, also da gibt es Ferndiagnosen hin oder her. Donald Trump ist tatsächlich einer der bestdokumentiertesten oder der bestdokumentierteste Mensch der Welt. Also mehr als Jesus. Es gibt Stories über den. Und der hat Filmaufnahmen von sich, ist schon immer. Ich meine, er ist ja auch ein Medienmensch. Also es gibt wahnsinnig viel Filmmaterial über ihn. Es gibt wahnsinnig viel auch ernsthafte juristische Beispiele, also Aufzeichnungen aus Gerichtsverfahren, wo er da sitzt. Es gibt unfassbar viele Zeugenaussagen, also Fremdangaben über ihn. Der Psychiater würde sagen Fremdangaben. Und so kann man tatsächlich wirklich, weil Verhaltensweisen ist ein typisches Verhalten. Nach 6 Monaten kann man schon typische Verhaltensweisen definieren bei Menschen und die kategorisieren. Und wir haben nur 5 Temperamentkategorien, die wir als Mensch haben. Und daraus ziehen sich auch verschiedene Persönlichkeitsmuster. Und diese Persönlichkeitsmuster, da gibt es auch 10 nach der alten Kategorie. Und nach der neuen ICD-11 würde man da vielleicht 3 große Töpfe draus machen. Und da fällt er halt dauernd rein. Also der erfüllt diese Kriterien zu 100%. Plus erfüllt er auch noch die Kriterien der Psychopathie. Robert Hare ist ein sehr berühmter Psychiater, Amerikaner, der sich irgendwann mal beschäftigt hat, was ist ein Psychopath? Was ist psychopathisches Verhalten? Ist keine Diagnose, ist nur eine Verhaltensweise des Menschen. Als Diagnose wäre es die soziopathische oder antisoziale Persönlichkeitsstörung, die es auch nicht mehr so gibt von der Diagnosekategorie.
Was sind die Kennzeichen?
Die Kennzeichen sind impulsives Verhalten und ausnützerisches Verhalten. Mhm. Ja, und die Impulsiveren, die also ihre Strategien verfolgen und sehr impulsiv, sehr kurzfristig, unüberlegt, die landen meistens im Gefängnis, weil sie Straftaten begehen, Regeln brechen und egoistische Ziele verfolgen, auf ihre Kosten Menschen manipulieren und ausnützen, lügen. Und die bedachten, manipulativen und strategisch denkenden, ausnützerischen Psychopathen, das ist so die erste Kategorie, die erreichen ihre Ziele meistens. Die landen dann, wie es so schön heißt, in den Vorständen von Unternehmen.
0681 65 100 ist unsere Nummer. Für eine nächste Frage.
Können positive Affirmationen, die täglich mehrmals wiederholt werden, dabei helfen, die narzisstische Selbstsabotage zu überwinden?
Ja. Also generell sind positive Affirmationen hilfreich. Man muss nur gucken, dass man sie nicht laut ausspricht. Also zum Beispiel, ich bin großartig, sollte man alleine vom Badezimmerspiegel machen und sagen. Und nicht vor allen Leuten, das kommt schlechter an, als man denkt. Aber wichtig bei den positiven Affirmationen, das ist eine Strategie der Verhaltenspsychologie, der kognitiven Verhaltenspsychologie, die davon ausgeht, dass wir vielleicht nochmal einordnen, dass wir durch negative Kognition, also negative Gedanken über uns selbst und über das Leben, uns selbst verschuldet fast, nicht? So ein bisschen in so eine Negativität rein, bis hin zu Depressionen rein spiralisieren, reindrehen. Mhm. Und die kognitive Psychologie hat herausgefunden, wenn wir da vorkommen mit einem neuen Gedanken und sagen, der Gedanke ist irrational, wir brauchen den nicht verfolgen, sondern wir können einen positiven Gedanken davor tun oder diesen Satz, diese Kognition erweitern mit einer Positivität oder mit einer Negation. Mhm. Also ich bin blöd, zum Beispiel ändern in ich bin nicht blöd oder ich bin blöd, ich will jeden Tag versuchen, weniger blöd zu sein, dann klingt das eher positiv, ne? Und ich schaffe das schon, ne? So. Und das, ja, natürlich, und das hilft sicherlich.
Was wäre dann eine positive Affirmation, wenn ich das vornehme, also dass ich tatsächlich mir das selber innerlich sage?
Genau, ja? Ich bin eigentlich so blöd, wie ich meine. Ja. So. Also es kann man auch lustig, auch, genau, aufschreiben und so. Oder ich schaffe das oder ich mache jetzt mal oder trau dich mal. Und das häufig startet man aber in der Therapie vom negativen Gedanken. Ich schaffe das nicht. Und dann ergänzt man das mit, ich bin fähig oder ich kann immer wieder ein bisschen jeden Tag versuchen, es zu schaffen. Das klingt positiver und das lehnt man nicht so schnell ab. Und diesen Zwischensatz ändert man dann, ich versuche es jeden Tag ein bisschen besser zu schaffen. Und dann, ich schaffe das. Also so kann man das so umbauen langsam. Ja,
und sich das selber
einreden. Ja. Ja. Und das jetzt, ist wirksam.
Jetzt hat der Hörer dieses Phänomen der Selbstsabotage ins Gespräch gebracht, um das es natürlich auch in Ihrem Buch geht. Was ist denn der Hauptgrund dafür, dass der Narzisst sich selbst sabotiert, so wie Sie das beschreiben?
Ja. Also es ist ein unbewusster Prozess. Selbstsabotage, müssten wir vielleicht erstmal definieren, ist eine Verhaltensweise, die bedingt ist durch Denken, Annahmen, Gefühle, unwillkürlich sich selbst zu schaden, also seine eigenen Ziele zu verpassen, zu zerstören und das eigene Wohlbefinden auch zu verschlechtern, also zu abzuwerten, sich selber irgendwie es selber madig zu machen. Und die narzisstische Variante damit oder die Kombination darin ist, zum Beispiel an die eigene Großartigkeit zu glauben, in so einer Fantasie über sich selbst und es nicht für nötig zu halten, diese Großartigkeit mal in der Realität auf die Probe zu stellen.
Also ich scheue Kritik dann auch, wenn ich so denke.
Genau, das
also,
hatten wir ja am Anfang. Nicht? Ja,
also ich will dann lieber
nicht meine Fehler an, weil ich will lieber in dieser Fantasie bleiben, dass ich großartig bin. Und das ist letztlich eine Selbstkontrollstrategie. Also ich täusche mich ja selber, dass ich großartig bin, dann geht es mir besser. Positive Affirmation könnte man ja fast dazu zählen.
Ja.
Und erhalte mir dadurch den Glauben daran, dass ich großartig bin, dann geht es mir besser. Ich habe bessere Gefühle, mein Selbstwertgefühl ist besser.
Entwickle mich aber auch nicht weiter oder richtig. Traue mich weniger. Nee,
ich bleibe dann auf dem Sofa liegen und nasche weiter Popcorn oder Chips und gucke weiter Serien oder bin im Handy. Mhm. Also wir verplempern ja so viel Zeit und verwirren uns ja so sehr durch diese Medienkonsum und die sozialen Medien, dass wir damit uns selbst sabotieren und denken, wir sind toll und haben ein gutes Gefühl dabei. Aber eigentlich haben wir gar kein gutes Gefühl. Am Ende merken wir, dass wir irgendwas tun, was uns schlecht
tut. Das ist hochinteressant, dass Narzissmus diese unterschiedlichen Ausprägungen hat, weil andererseits können narzisstische Muster ja auch eine große Triebfeder sein und Leute dazu bringen, erst richtig Karriere zu machen.
Ja.
Dazu stellt unser Hörer Martin Rees aus Dortmund eine Frage per E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen @sr.de. Oft sind ausgewachsene Narzissten in Anführungsstrichen in den Führungsgremien von Unternehmen maßgeblich Entscheidungsträger. Nach einer Studie aus Dortmund berufen narzisstische CEOs tendenziell eher weitere Narzissten in Vorstände. Seine Frage ist, wie können denn derartige narzisstische Teams so erfolgreich arbeiten?
Ja, das ist ja auch naheliegend. Also die können, wenn sie nicht sich gegenseitig zerstören, also wir kein so extremes Konkurrenzverhalten untereinander haben, was die ja auch haben. Narzisstische Menschen neigen ja zu Schwarz-Weiß-Denken, vereinfachen viel, reduzieren Dinge auf Erfolg und Misserfolg. Also da wird auch viel bestraft. Also wenn Dinge nicht gelingen, ist man eher raus. Anstatt dass man aus Fehlern lernt, ist auch vielleicht sogar ein deutsches Problem oder ein europäisches Problem. Scheitern wird sanktioniert. Ja? Anstatt es umzukehren in eine Positivität. Und wir kennen das aus Amerika, also der amerikanische Way of Life oder die Idee des amerikanisch angehauchten Narzissmus ist ja eigentlich, ich bin so großartig, ich probiere es gleich nochmal.
Mhm.
Also ich scheitere und mach's gleich nochmal.
Ich stehe auch zu meinem Scheitern.
Genau.
Das ist sogar cool.
Das ist sogar cool, das ist sogar auch sinnvoll und weil wir lernen, jetzt ein Lernprozess. Und narzisstische Perspektiven sind ja nicht immer pathologisch oder auch schlecht. Wenn wir diese Bewertungen haben, also Viktoria Berg hat da mal eine gute Studie gemacht, dass eben 60-70% der Führungspersonen eben narzisstisch sind. Das heißt ja nicht, dass die alle psychopathisch sind. Mhm. Das verwechseln wir. Nicht? Also die narzisstische Idee, leistungsorientiert zu handeln, ist ja nicht schlimm. Mhm. Das Problem ist nur, wenn wir das kombinieren mit einer Psychopathie oder mit einer und so, und die das wird dann wahrscheinlich in diesen Teams nicht sein. Da werden die sich alle gegenseitig chakramäßig irgendwie antreiben und Erfolg wird zählen.
Was würden Sie dem Personalchef also raten? Soll der dann
gute Mischung
möglicherweise darauf achten, dass es Menschen mit positivem Narzissmus auch gibt, die ich berücksichtige?
Genau, und das ist ja auch, was ich versuche also meine Mission, wenn ich eine hätte, wäre vielleicht zu sagen, guck genau hin, ist es jetzt eine zerstörerische Art und Weise, wie er Werte und Leistung vermittelt und lebt, oder ist es jemand, der sagt, das macht dich durch Laune, hier Gas zu geben?
Wir haben ganz viele E-Mails bekommen. Ich lese eine weitere vor von Patricia Schumann aus Saarbrücken. Gleich und gleich gesellt sich gern, Fragezeichen, oder doch eher Gegensätze ziehen sich an? Welcher Grundsatz liegt narzisstischen, in Anführungsstrichen, Beziehungen eher zugrunde? Gibt es auch funktionierende, gelingende Beziehungen mit, unter oder Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung? Oder führen sie zwangsläufig immer zu Verheerungen, zu Toxizität oder in die emotionale Abhängigkeit? Jetzt haben Sie bei Firmen gesagt, muss nicht sein. Wie ist es in Beziehungen?
Genau so, genau. Also gleich und gleich gesellt sich gern, das ist wahrscheinlich eher der Fall, auch generell. Also die Idee, dass Deckel und Topf zusammenpassen, ist wahrscheinlich nicht ganz richtig, sondern wir haben das Ähnlichkeitsprinzip. Das heißt, wenn wir 80% im Gegenüber von uns selbst wiedererkennen, dann verpaaren wir uns. Die Idee der funktionierenden Paar Geschichten beruht ja darauf, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir das bekommen, was der andere uns geben kann, einerseits, was wir brauchen. Da fehlt also ein was, das wollen wir haben, ein Ausgleich des Mangels, wenn man so will. Aber auch eine Freude, also eine Kollusion, also ein Spiel miteinander. Ja? Wir spielen miteinander als Paar und freuen uns. Das ist narzisstisch am Anfang natürlich toll. Das können sie ja beide gut, wenn wir jetzt zwei narzisstische Menschen haben, die sich verpaaren. Die feiern das, richtig. Das Problem ist, wenn das dann so kippt, also wenn es dann in Macht und Kontroll Beziehungsmuster führt. Und das
erzählen
haben
Sie mal konkret,
viele.
Also was jemand, da Beziehungspartner Ihnen erzählen zum Beispiel.
Ja, genau. Also viele, die aussteigen aus Beziehungen, die halten es nicht mehr aus, dass der Partner ständig kontrolliert wird. Also tatsächlich buchstäblich Handykontrolle, Zeitkontrollen, Abläufe, wer wo wann ist. Es muss genau das getan und nur das getan werden, was von dem dominanteren Partner gewünscht ist. Wer das nicht tut, wird bestraft mit eben Silent Treatment, sagt man, ne? Also Schweigebestrafung, Schweigebehandlung oder eben Ghosting, man verschwindet plötzlich, man entzieht sich, man erpresst emotional den anderen, indem man Zuwendung und Rückzug benutzt, also als sogenannte intermittierende Verstärkung. Also ich bin manchmal nett zu dir, manchmal bin ich gemein zu dir im Wechsel. Das führt bis hin zu Traumabindungsphänomene. Das heißt, ich leide selbst, weil ich davon abhängig bin, von dir eine positive Zuwendung zu bekommen, damit es mir besser geht. Aber ich bekomme sie nicht oder erst nur dann, wenn du das willst. Ich bin also abhängig und ich nehme in Kauf, von dir bewertet, abgeurteilt, entwürdigt zu werden, vielleicht sogar gegaslightet zu werden. Das ist auch so ein Begriff. Also das heißt, ich
wie kann man es auf Deutsch sagen? Gaslicht
verdreht Effekt. Zu werden. Ja, gaslicht Effekt. Also meine Wahrnehmung wird verdreht.
Also ich sage, du nimmst etwas wahr, was überhaupt nicht so ist. Du bildest dir das ein.
Du hast es ja gar nicht gemacht. Das Licht war ja nicht an, das war aus. Also so ganz wirklich, wo die Wahrnehmung des anderen komplett in Frage gestellt wird. Also aber die reale Wahrnehmung.
Und das Gegenüber fragt sich dann, ticke ich eigentlich noch richtig?
Genau. Und wenn das lang genug passiert, das sind ja so langfristige manipulative Strategien, dann ist die Person, die quasi gegaslightet wird, hat dann ein psychisches Trauma, ist dann in ihrer Selbstorganisation so zerstört, dass sie dann nur noch abhängig ist. Und dann haben wir diese Beziehungen, die wirklich dann, ja, toxisch ist so dieses Wort dafür, dysfunktional. Mhm. Bis dahin passiert natürlich auch noch allerhand an missbräuchlichen Dingen.
Im Buch taucht der Begriff Konarzismus auf. Was meint das
dann? Das ist dann komplementär oder co-abhängig, also es kommt aus der Abhängigkeitspsychologie oder Nomenklatur, dass man sich mit abhängig macht zu diesem narzisstischen Verhalten. Es gibt also einen Hauptnarzissten und einen kleineren, der so mitfährt und mit davon profitiert. Oder es ist eine komplementäre, also eine Ergänzung. Dann wäre es eher das Deckeltopf-Prinzip. Das heißt, ich bin dann mehr der Echoist in der Beziehung. Ja, also das Gegenteil. Ich mache alles, was die andere Person will, habe keine eigenen Bedürfnisse und ziehe mich immer mehr zurück und weiß dann irgendwann nicht mehr, wer ich bin und was ich will.
Also der Co-Narzisst, der sonnt sich aber möglicherweise auch in dem Strahlen
des Narzissten. Genau, das ist der Kleinere, der so mitfährt. Genau, der nutzt das so ein bisschen mit aus, der kann das dann nicht. Aber das Risiko ist, dass man nur noch so ein Echo wird von dem Hauptnarzissten.
Dr. Pablo Hagemeyer ist heute unser Gast. Sein Buch trägt den Titel Hör auf mit der Selbstsabotage, unbewusste Narzissmusfallen erkennen und hinter sich lassen. 0681 65 100 ist unsere Nummer, WhatsApp und Telefon. Wir hören eine nächste Frage.
Der österreichische Psychiater und Gerichtsgutachter Reinhard Haller bescheinigt den heutigen Führungskräften in Wirtschaft und Gesellschaft, die gleichen Charakterstrukturen aufzuweisen, die er in seiner Praxis als Gerichtsgutachter auch an Schwerverbrechern feststellen könne. Was meint der Autor dazu?
Zuerst mal, wir machen keine Pauschalurteile hier, aber es ist ein interessanter Punkt,
den man sprechen kann. Genau. Ja. Und Reinhard Haller ist ein ernstzunehmender Kollege und sicher auch Vorreiter in dem Gebiet. An der Stelle sage ich immer, die Psychopathen oder die Verbrecher und Straftäter haben sich irgendwann entschieden, warum auch immer, ein sogenanntes antisoziales Verhalten zu zeigen. Das ist etwas, wo wir selbst, wenn man so will, den freien Willen haben oder entwickeln können, den Handlungsspielraum entwickeln können, ein prosoziales Verhalten auch zu zeigen. Also ich denke, dass viele, die noch nicht im Gefängnis sind, oder die sich gegen eine antisoziale Verhaltensweise, also gegen das Brechen von Gesetzen entscheiden und in einer Normgesellschaft und in einer sozialen Struktur leben und arbeiten und sich an Regeln halten, dass die natürlich auch ähnliche Strukturen oder vielleicht auch dieselben haben, aber sie entscheiden, sich nicht antisozial zu verhalten. Ich kann ein sehr guter, erfolgreicher Unternehmer sein, wenn ich quasi heldenhaft Normen und Regeln verändere, aber ohne einen Schaden zu setzen. Und der Straftäter, der macht das und setzt dabei einen Schaden. Das ist der feine Unterschied. Also wir können durch die Befragung des Umfelds solcher Personen herausfinden, ob sie psychischen Schaden, emotionalen Schaden setzen oder auch materiellen Schaden setzen. oder ob sie einfach nur so strukturiert sind, dass sie mit Schwierigkeiten klarkommen. Und dafür brauchen wir eben dieses, wenn man so will, Rollenmodell des starken, dominanten, machtorientierten, kontrollorientierten Menschen. Aber wenn damit der Laden gut läuft und die Ergebnisse gut sind, dann soll es so sein. Als Anmerkung dazu vielleicht noch, gute Chefs sind nicht dadurch, kennzeichnen sich nicht dadurch, dass sie dysfunktional und cholerisch impulsiv sind, sondern dass sie sich Menschen holen in das Unternehmen, die genau die Defizite, die Inkompetenzen, die Dinge ergänzen und darin sehr, sehr gut sind, die sie selbst als Chef nicht haben. Also ein moderner Chef er hat einen kooperativen Führungsstil. Und das ist vielleicht etwas, wo wir noch alle ein bisschen mehr lernen müssen.
Dazu auch jetzt die nächste Frage.
Sollte man in der Auswahl von Führungskräften, egal ob in Politik oder Wirtschaft, nicht gerade auf diese Dimension des Narzissmus besonders achten, da Narzissten ja nicht gerade als die konfliktfähigsten gelten?
Ja, gute Frage. Die Debatte um funktionale, also hilfreiche Führungskräfte ist ja vielleicht sogar schon entfacht mit so einer Frage. Warum brauchen wir Führungskräfte? Es macht ja keiner. Ne? Also das ist ja die erste Idee. Diese Person, diese Persönlichkeitsstruktur macht das ja gern oder ist darin so gut, dass sie das aushält. Sie erhält den Druck aus, sie hält diesen Strukturen stand, sie kann sich durchsetzen. Das sind, glaube ich, die positiven Qualitäten, die wir da haben. Und die negativen Aspekte, ich hatte das schon darauf referiert, sind eben diese malignen Aspekte. Also ist er reuelos, ist er impulsiv, antisozial, ausnützerisch, zerstörerisch. Diese Marker können wir durchaus auch beispielsweise im Assessment Center, wenn Sie sagen, welche Führungskräfte brauchen wir, können wir schon markieren und herausfinden. Und vor allen Dingen auch können wir herausarbeiten, ob diese Personen empathisch sind, ja? Ob sie also fähig sind, sich in andere hineinzuversetzen und das zu respektieren. Oder ob sie darüber gehen und dies reuelos tun. Und das wäre sicherlich nicht so gut.
Weitere Hörerfrage, die sich auch auf die Zusammenarbeit mit Narzissten bezieht. Welche Besonderheiten ergeben sich bezüglich der Streitkultur für Narzissten? Wie reagieren Narzissten auf ihre Entmachtung? Gibt es für Narzissten besondere Lieblingsthemen für Streit? 3 Hörerfragen.
Ja, also wenn wir jetzt mal im Stereotyp ein bisschen bleiben, nicht? Wir bleiben jetzt mal in der Kategorie, Narzissten sind so. Sind ja gemischte Menschen. Wir haben ja keinen Lupenreihen. Narzissten, den gibt's nicht. Aber diese Menschen gehen eher davon aus, dass Beziehungen Kontroll und Macht gestaltet sind. Also in Beziehungen wird man kritisiert davon. Das sind die Annahmen dieses Menschenschlages. In Beziehungen geht es darum, den anderen zu kontrollieren und zu beherrschen. Kontrolle ist die Abwendung von Schwierigkeiten, das Verhindern, Vermeiden von Problemen, das Fernhalten von unangenehmen Gefühlen. Macht ist eigentlich ein Lustgefühl. Also mit Macht verbindet man irgendwie Freude am Kontrollieren, am Beherrschen, am Steuern. Konfliktsituationen müssen wir vielleicht grob einteilen in Dilemmasituationen, also in unlösbaren Konflikten. Also ein Konflikt ist, wenn zwei Leute oder zwei Perspektiven dasselbe wollen, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Oder sie wollen dasselbe und es ist aber nur für einen genug da. Also man muss irgendwie den Weg finden, einen Kompromiss zu finden. Das wäre die Lösung. Und Narzissten oder narzisstische Menschen, die sehr impulsiv sind, da haben wir ein bisschen was Psychopathisches wieder mit beigemengt, wenn das zu sehr ist, werden nicht bereit sein, einen Konfliktlösungsprozess oder Gestaltungsprozess mitzumachen, sondern sie werden dann wahrscheinlich eher die Fluchttendenz haben, die Vermeidung, weil sie eben Kontrolle behalten wollen und unangenehme Gefühle vermeiden wollen. Wir müssen aber in die unangenehmen Gefühle rein, um einen Konflikt zu lösen oder um ein Dilemma auszuhalten und dann einen Konsens oder Konsent oder ein Dissens zu formulieren. Das ist halt anstrengend und sehr anspruchsvoll.
Ich dachte beim Thema Streitkultur an einen Satz aus einem Ihrer Bücher. Ja. Da taucht bei Ihnen der Hinweis auf, mit einem Narzissten sollst du reden wie mit einem Kind.
Ach so, ja.
Elfjähriges Kind. Was ist damit gemeint?
Ja. Naja, ein elfjähriges Kind, ein Kind ist ja noch nicht so ganz über seinen ödipalen Prozess hinweg. Also der ödipale Prozess in der Entwicklungspsychologie, in der persönlichen Entwicklung heißt ja, dass die Welt ist komplizierter, als ich mir das so mit meinem einfachen, naiven, infantilen Gehirn so gedacht habe. Also das heißt, Ödipus erlebt ja die Katastrophe, dass er seine Mutter schwängert und sie auch sich in sie verliebt und seinen Vater tötet. Das sind also mehrfache Verwechslungen, die er da unterliegt und für die er sich dann selbst bestraft. Aber er lernt dafür, das Leben ist komplizierter und komplexer, als ich mir das bis jetzt gerade gedacht habe. Und viele Führungspersönlichkeiten oder auch Menschen, die einfach auch erfolgreich sind und auf einer Linie erfolgreich sind, bleiben häufig auf so einer simplifizierten, einfachen Linie stehen. Also sie sind erfolgreich, weil sie halt dauernd eine bestimmte Tätigkeit tun, die zum Erfolg führt. Die entwickeln sich aber nicht weiter. Das heißt, sie bleiben quasi vor diesem Ödipalen hängen. Also vor der Erkenntnis, dass Welt und Menschen viel komplexer sind, als sie annehmen. Mhm. Damit kann man sehr erfolgreich sein.
Mhm. Und was heißt das dann? Also,
naja, dann erkläre ich denen halt, wie Menschen funktionieren.
Also mit einem
elfjährigen Kind. Also haben sie schon mal drüber nachgedacht, dass andere Menschen auch daran leiden können, wenn sie im Raum sind.
Schöner weiterer Satz von Ihnen. Im Stressfall auch die Chefin immer erst mal loben. Ja. Das beruhigt alle Narzissten.
Ja, so ist es, weil ein Kind will ja die Anerkennung, will ja die Bestätigung, dass es toll ist und gut ist. Und damit beruhigen wir einen gewissen Anteil in diesen Menschen. Und dann sind wir erstmal im Modus, ne, in der Bereitschaft zuzuhören. Weil was soll ich denn ich höre ja niemandem zu, der mich kritisiert. Ich höre eher jemandem zu, der mich lobt.
Wie ich es gelernt habe. Ne?
Genau. Und ich bin ja auf nach Lob, also Anerkennung ist ja mein Futter. Also höre ich dem zu, der mich füttert. Und wenn der dann so trojanische Pferde, sagt man auch, oder Sandwich-Strategien, ne, ich packe sozusagen die Kräuter, die bitteren Kräuter der Erkenntnis in ein süßes Honigbrot.
Eine weitere Strategie ist, das Gegenüber dann auch in die Verantwortung zu nehmen, schreiben Sie. Weil ein narzisstisches Muster ist es ja, die Schuld auf andere zu schieben.
Ja.
Deswegen schreiben Sie, hilft den Chef also in die Verantwortung nehmen und zu sagen, wenn wir das so machen, lieber Chef, dann wird das auch auf Sie zurückfallen.
Richtig, das ist die Rückschlag- oder Rückschlagstrategie, Anerkennungssucht oder die Bestätigungssucht ist sozusagen immanent in der narzisstischen Struktur. Die wollen eine Bestätigung haben und sie glauben das erst, wenn es sie selber betrifft. Also deshalb ist die Strategie, ich lobe ihn, aber ich kritisiere ihn indirekt über eine Spiegelung. Das kann man so machen, die Idee klingt ganz gut, aber meiner Erfahrung nach wird das nicht funktionieren und dann wird es auch negativ auf dich, lieber Chef, zurückfallen. Und dann nehmen sie es ernst.
0681 65 100 ist unsere Nummer, zum Beispiel per WhatsApp. Wir hören eine nächste Frage.
Ich wollte den Autor fragen, ob er festgestellt hat, ob man bei einer bestimmten Geschwisterkonstellation, entweder Einzelkindern oder eben bei besonders vielen Kindern, gehäuft oder häufiger als normal narzisstisches Verhalten feststellen kann.
Da bin ich jetzt nicht so firm. In Familienstudien gibt es wahrscheinlich wenigere. Aber was mir auffällt, ja, es ist so, dass das eben ein Thema in der Familie ist. Also wir haben dann eine Mutter, die narzisstisch dominant oder vulnerabel ist. Und das ist dann eines von den Kindern dann manchmal auch. Das gibt's schon. Aber es ist nicht so, dass jedes Kind in einer Familie oder in einem Familiensystem, dass alle durch die Bank narzisstisch sind, sondern eines ist dann vielleicht ein bisschen deutlicher oder stärker. Aber man würde sicherlich, wäre unwahr, wenn man sagen würde, dass das immer so ist. Aber Klammer auf, die Genetik müssen wir immer respektieren. Ja? Also wenn wir narzisstische Merkmale haben, dann sind sie sehr wahrscheinlich auch vererbbar und kommen dann auch irgendwo vor, aber nicht bei allen Kindern.
Ich habe in der Vorbereitung auch gelesen, der genetische Anteil bei der Entstehung von Persönlichkeitsstörungen wird gemeinhin unterschätzt.
Genau.
Hier wird ein Psychiater, Professor Dr. Klaas-Hinrich Lammers zitiert, der sagt, bei narzisstischen Persönlichkeiten kann man davon ausgehen, dass sie zu 50% erblich bedingt sind.
Genau. Ja. Klaas hat das sehr gut untersucht, dass sogar bis 70, aber das 50 ist sicherlich ein valider Wert, denn die Charaktereigenschaften, da hatte ich am Anfang schon drauf mich bezogen, sind jetzt nicht typisch narzisstisch, sondern es sind ihre Komponenten, die vererbt werden. Und die haben eine hohe Penetranz. Ja.
Wir haben am Anfang über dieses Größen-Selbst gesprochen, möglicherweise über irreale oder unrealistische Erwartungen, die Eltern haben, denen man nicht gerecht wird. Wenn die Kindheit dann mit Kränkungen verbunden ist, eben wurde von Geschwisterkonstellationen geredet, möglicherweise können die Kränkungen ja auch durch Geschwister entstehen. Und wenn das Kind das Gefühl hat, es wird nicht gesehen, dann kann so ein Narzissmus Narzissmus ja auch letztlich wieder so eine Art Selbstschutz sein, oder?
Ja, also das ist ja eine der Theorien, dass es so eine Kompensationsstrategie ist. Wenn wir früh erlebt haben, dass wir entwertet und nicht gesehen wurden, gekränkt wurden, dann kann eine Korrektur sein, dass wir selber uns ermächtigen und sagen, wir sind jetzt hier großartig und die haben uns alle nicht, die haben mich nicht erkannt oder verletzt und deshalb korrigiere ich das jetzt irgendwie innerlich. Das kann schon eine narzisstische, hilfreiche Korrektur sein, wird aber immer mehr durch die ernsthafte Forschung der Sozialpsychologen eher in Frage gestellt. Also das Narzisstische ist eher etwas, was dadurch entsteht, dass wir unser eigenes Verhalten durchlässig, also unkontrolliert geduldet wird, also permissiv. Die Eltern sind permissiv, sie erlauben, dulden quasi, dass wir impulsiv sind und so. Und das andere ist, dass wir eher sogar gelobt werden. Das ist eher der Marker. Mhm. Ja, also wenn wir zu sehr kritisiert und zu sehr gekränkt werden, landen wir, wenn, im vulnerablen Bereich des Narzissmus, also in dem traumatisierteren Bereich, ja, und bleiben dann eher da auch.
Also das kann man vielleicht an der Stelle auch nochmal zusammenfassen für die Hörer. Es gibt vielleicht drei grobe Narzissmus-Typen. Der Vulnerable,
genau.
Was zeichnet den aus? Also der ist
der neigt eher verletzbar. Zu introvertierten Verhalten, genau, ist eher verdeckt, unoffen, hängt vielen narzisstischen Illusionen nach, ist eher sensibel auf Kritik, also haben wir dieses Kränkungsmerkmal und ist auch sehr, sehr misstrauisch. Das ist auch, was Klaas Hinrich Lammers beschreibt. Er hat auch gerade dazu veröffentlicht, dass die sehr kritikempfindlich misstrauisch sind. Mhm. Dann haben wir den Grandiosen, der ist also sehr extrovertiert,
das angeberisch. Wäre der Trump zum Beispiel.
So ein Trump-Typ. Ja. Raumfüllend, charmant, führungsstark, ja, selbstsicher, erfolgreich, Kritik perlt ab, Teflon. Ne, so. Und dann dazwischen haben wir dann die ganze Bandbreite und als Add-on, nicht, also wir können auch wechseln zwischen grandios und vulnerabel, erleben viele Therapeuten im Praxisalltag, dass die wechseln. Und dann haben wir den Malignen, den Bösartigen, der eben mit der Psychopathie.
Ich habe bei Ihnen auch den Begriff kommunaler Narzissmus gelesen. Was meinen Sie
das damit? Das hat jetzt nichts mit dem Arbeitsamt zu tun. Das hat Eckhard von Hirschhorn schon einen Witz drüber gemacht. Irgendwann kommt der vielleicht. Das ist aus dem amerikanischen Sprachgebrauch, also der Sozialnarzissmus, wenn man so will. Ja? Das heißt, ich opfer mich auf, um dafür Anerkennung zu bekommen. Also ich bin auf Galas sehr gerne, wenn man jetzt Geld hat, und wenn man kein Geld hat, kein Vermögen hat, dann ist man vielleicht Sozialpädagoge und ist in sozialen Einrichtungen tätig oder ist Krankenpfleger oder Krankenpflegerin und will dort durch Überstunden, die man anhäuft oder durch Selbstaufgabe, die Anerkennung haben, dass man der beste Psychotherapeut ist oder die beste Krankenschwester ist oder der beste Radiomoderator, sage ich jetzt mal. Also sie hauen hier eine Sendung nach der nächsten raus und machen Überstunden ohne Ende, weiß ich jetzt nicht, und wollen dafür dann doch Anerkennung haben und sagen dann wirklich auch vielen Dank, wenn sie dieses Lob bekommen, das ist dann genau die richtige Reaktion eigentlich, dass man diesen Menschen auch wirklich Lob und Anerkennung gibt.
Wie ist das zum Beispiel mit Leuten, die sich wirklich auch einsetzen für etwas, zum Beispiel gegen Umweltschutz?
Natürlich.
Das ist möglicherweise das hat auch narzisstische Anteile, weil ich möchte dafür auch nicht auch aufwerten.
Selbstverständlich. Und das ist ja auch, damit müssen wir auch aufräumen, dass das jetzt etwas ist, was quasi ein Missbrauch bedeutet oder ein Fehlverhalten. Nein, der narzisstische Antrieb, sich für Klima einzusetzen, ist ja der, dass ich ein Thema habe, mir das aneigne, mich darüber sichtbar mache, meinetwegen auch überhöhe und an Wert zunehme und steigere, die Anerkennung bekomme, aber auch was Gutes dabei passiert. Mhm. Nicht? Das ist ja dann auch das Gute daran.
Es gibt noch eine weitere Hörerfrage zum Thema bildgebende Verfahren. Da bin ich mir nicht so sicher. Darum geht es natürlich im Buch nicht, aber es ist trotzdem interessant. Mhm. Es gibt offenbar aus der Bildgebung der Neurowissenschaften Hinweise, dass sich in Gehirnen von Narzissten auffällige Veränderungen finden ließen. Mhm. Angeblich wurde in einer Studie der Berliner Charité Narzissmus im Gehirn verortet, schreibt dieser Hörer. Kann man dazu Näheres sagen?
Spezifisch Narzissmus kann man nicht so eins zu eins verknüpfen, aber wir haben festgestellt, oder es wurde festgestellt durch diese Studie, dass im frontotemporalen Bereich, also im Vorderhirn und auch im frontalen Gehirn, es Gehirnstrukturen gibt, die für Empathie und für Vernunft quasi und rationales Denken zuständig sind. Also die emotionalen Exekutivfunktionen und die vernünftigen oder rationalen Exekutivfunktionen. Und da hat man festgestellt, dass dieser emotionale Bereich verschmächtigt ist bei diesen narzisstischen Personen. Aber das wäre auch bei antisozialen Personen eben auch verschmächtigt.
verschmächtigt
heißt, also verringert, weniger Zellvolumen, weniger Zellzahlen. Das heißt, dieser Hirnbereich ist weniger entwickelt. Die haben also ihre Hardware, hat da die, fehlt dann sozusagen die oder es hat, haben eine schlechtere Platine drin als andere normalere Menschen. Und dann kommen wir sind ja heute im Zeitalter der Neurodiversität. Also diese Gehirne haben im Grunde genommen ein bisschen anderen Aufbau als jetzt vielleicht ein sogenanntes normalisiertes oder genormtes Hirn.
Aber Sie können mit einem Blick auf dieses Bild keine Vorhersage machen, Nein. Dieser oder jener Mensch Nein. verhält sich so im Alltag.
Das oder Vorhersagen ist eh immer so ein Riesending. Da sagt uns eher viel die Vergangenheit daraus etwas aus über das zukünftige Verhalten. Also aber man kann sicherlich als ein Teil einer Diagnostik, das wird vielleicht auch noch kommen, die Bildgebung absolut mit anwenden, klar.
Wie ist das auf Männer und Frauen verteilt? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ist das etwas, was eher bei Männern auftaucht?
Ist eine Stereotype, ist auch eine Stereotype gleich verteilt. Männer sind eben ihrem Rollenverständnis nach mehr nach außen extrovertiert, kraft- und dominant strebend und kontrollstrebend. Und da passt das eher, dieses extrovertierte Bild, und die Frauen mit ihrem vulnerablen Verdeckten. Also sie haben ein bisschen andere Strategien, aber es ist eigentlich gleich verteilt.
5 Minuten haben wir noch Zeit, um darüber zu sprechen, was man tun kann. Wie erleben Sie das in Ihrer Berufspraxis als Psychiater? Kann man Narzissten überhaupt helfen? Lassen die das zu? Oder muss es vorher zum totalen Zusammenbruch und zur Krise gekommen sein?
Ja, also das ganze Spektrum. Also wenn wir Narzissten nur wieder in sein Funktionieren bringen wollen, dann können wir ihm vielleicht noch ein paar gute Gedanken mit auf den Weg geben. Zum Beispiel, dass er seine Mitarbeiter genauso gut behandeln soll wie seine Kunden. So ein ganz simpler Gedanke ist oft ein Schlüsselerlebnis, dass sie empathisch auch zu den eigenen Mitarbeitern sein können, weil sie dann noch besser und noch erfolgreicher sind, anstatt sie dauernd fertig zu machen. Ja. Wenn wir aber einen narzisstischen Zusammenbruch haben, also den vulnerablen, misstrauischen, depressiven, den können wir tatsächlich psychotherapeutisch gut bearbeiten, weil der sich öffnet und weil der wirklich auch bereit ist, neue Strategien und neue Mindsets zu entwickeln, um verträglicher zu sein für sich und für andere.
Wenn man an sich selber jetzt narzisstische Muster beobachtet und wenn man gleichzeitig merkt, dass man doch darunter leidet, was können sinnvolle Schritte sein?
Selbsterkenntnis, sich bewusst machen, welche Anteile man hat, die schwierig sind und problematisch sind, sich Zeit nehmen, darauf zu schauen, es nicht abprallen zu lassen oder zu externalisieren, das heißt, es den anderen in die Schuhe zu schieben, zu verstehen, welche bösen Spiele man möglicherweise auch spielt, ja, also welche Verhaltensweisen, komplexe Verhaltensweisen man hat, um andere abzuwerten, fertig zu machen, zu invalidieren und sich damit, und das wissen die meisten auch, also die älteren narzisstischen Mütter und Väter und Menschen sagen dann, dass sie sich entschuldigen, dass sie so schlecht mit ihnen umgegangen sind, also für ihr schlechtes Verhalten möchten sie sich entschuldigen, das wissen die, aber sie sind von Schamgefühlen häufig auch blockiert und die einzuladen, das sich zu öffnen und sich zu ändern.
Wenn ich im Berufskontext sowas bemerke, wenn jemand unter dem Narzissmus anderer leidet, was kann man da tun? Soll man da die Person konfrontieren?
Man kann einfach gehen. Also das ist das beste Signal für die Führungskraft, dass eben die Leute weglaufen. Ja, man findet heutzutage wir haben ja Fachkräftemangel, also sie kriegen sofort wieder einen neuen Job. Da brauchen sie keine Angst haben. Auch nicht, glauben Sie nicht, was Ihr Vorgesetzter sagt. Sie werden einen neuen finden. Und einen Job finden und im Zweifel die Backlash-Strategie. Also wenn du das so weitermachst, fällt das negativ auf dich zurück. Mhm. Lass uns daran ändern und nicht spalten lassen. Also Führungskräfte laufen oft mit einer Axt rum, weil sie eben spalten und gute und schlechte Menschen quasi einteilen und hilfreiche und nicht hilfreiche oder richtig und falsch machen und die Teams untereinander nicht zusammenhalten. Und das wäre auch eine Lösung, dass man quasi sich solidarisiert gegen die Führungskraft oder positiver formuliert für ein Gelingen mit der Führungskraft und dann kann das klappen. Wenn das nicht klappt, ist ein smarter Move, die komplette Abteilung kündigt und oder droht damit, es reicht auch schon.
Sie haben vorhin von der Therapie gesprochen, ja, die Sie ja auch selber anbieten. Und im Buch ist davon die Rede, da kann auch Humor eine große Rolle spielen bei Narzissten.
Ja, klar.
In der letzten Minute können Sie uns erzählen, welche Rolle kann Humor, da Humor spielen?
Humor setzt einen Riss, wo inkongruente Dinge, also wenn nicht Passendes da ist, dann kann man drüber lachen. Bevor man Aggression gewalttätig ausübt, kann man auch drüber lachen, das ist ja auch eine Aggressionsabreaktion. Und dann befreien wir uns mit Humor von der Selbstsabotage, anstatt daran zu leiden.
Dankeschön, Dr. Pablo Hagemeyer. Ganz herzlichen Dank für den Besuch hier in Saarbrücken und für dieses Gespräch. Danke Ihnen.
Ich danke sehr.
Kommende Woche ist Andreas Levermann unser Gast, Komplexitätsforscher. Sein Buch trägt den Titel Die Faltung der Welt, wie die Wissenschaft helfen kann, dem Wachstumsdilemma und der Klimakrise zu entkommen. Er sieht uns in einem Dilemma von Begrenztheit und Dynamik. Verzicht allein sieht er als keine Lösung an und er bringt stattdessen das mathematische Prinzip der Faltung ins Spiel.
ARD.
Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Fragen an den Autor folgen gibt es in der ARD Audiothek. Dort können Sie unseren Podcast abonnieren, wenn Sie keine Folge verpassen wollen. Ihre Fragen zur kommenden Sendung können Sie uns gerne jederzeit schicken per E-Mail. Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen @sr.de oder WhatsApp. Gerne dort auch eine Sprachnachricht 0681 65 100. Und zum Schluss habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für Sie. Hören Sie doch mal bei Family Matters rein. Host Verena Sierra trifft Familien, die für viele von uns erstmal ungewöhnlich sind. Zum Beispiel die polyamoröse Familie mit einer Mama und zwei Papas. Die drei und ihre zwei Kinder sind glücklich. Trotzdem müssen sie jeden Tag mit vielen Vorurteilen der Gesellschaft kämpfen. Wie sie das hinkriegen und wie sie ihre Zukunft sehen, hören Sie mal rein. Family Matters gibt's alle zwei Wochen mittwochs in der ARD Audiothek.